Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger und ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus Wien zugeschaltet ist Frau Ursula Barz. Frau Barz, ich höre Sie in der Leitung. Ist das richtig?
Ja, guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank, dass Sie zu Radio Evolve sich Zeit genommen haben. Wir haben Sie eingeladen, um über ein Thema zu sprechen, das eigentlich jeden interessiert. Davon gehe ich aus. Wir wollen vom guten Leben sprechen. Jetzt haben Sie aber, wenn ich kurz einführend sagen darf, hier einen besonderen Hintergrund über die Frage, was ist eigentlich ein gutes Leben, zu sprechen. Sie sind Religionswissenschaftlerin, sind aber auch seit Jahrzehnten praktizierende Zen-Buddhistin, wenn ich so sagen darf. Sie haben ein Buch geschrieben, das ziemlich eine bekannte Einführung des Zen-Pioniers Lassalle ist. Lassalle, einer der Pioniere der christlichen Zen-Praxis in Europa. Und Sie unterrichten Ethik an der Philosophischen Fakultät in Wien. Und Sie haben auch ein Zeitschriftprojekt, das nennt sich Polylog, Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren. Da verbinden sich sehr viele Zusammenhänge. Mediation, Spiritualität, Ethik, interkulturelle Fragestellungen. Wenn ich Sie einfach so direkt fragen darf, Frau Barz, was ist eigentlich ein gutes Leben?
Also diese Frage ist natürlich zunächst mal ganz, also für mich persönlich ist ein gutes Leben ganz banal, wenn es ruhig zugeht, wenn meine Freunde und Freundinnen, wenn man mit denen gute Kommunikation gelingt, wenn die Grundbedürfnisse vorhanden sind, heißt Essen und Trinken, die Heizung nach Tunlichkeit im Winter, das ist einmal auf einer sehr individuellen und persönlichen Ebene gutes Leben. Und das ist nicht wenig, muss man auch sagen. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass alle diese Faktoren auch wirklich zutreffen. Heißt, dass der Kühlschrank nicht nur funktioniert, sondern auch was drin ist, dass die Heizung funktioniert, dass ich das Haus jederzeit verlassen kann, ohne mich zu fürchten, dass mir irgendwas passiert. Ja, also das sind alles keine Selbstverständlichkeiten.
Es sind keine Selbstverständlichkeiten. Es sind auch keine Selbstverständlichkeiten, wenn man einfach denkt, dass wir gerade auch in sehr herausfordernden Zeiten leben, wo es sehr offensichtlich ist, dass das, was Sie gerade ansprechen, für viele Menschen noch viel weniger eine Selbstverständlichkeit ist als für uns. Einen Hintergrund, den Sie mitbringen, habe ich natürlich vergessen und den möchte ich nicht unterschlagen. Sie sind auch Katholikin und hier praktizierende Christin. In diesen verschiedenen Zusammenhängen, wenn man mit jemandem über ein gutes Leben spricht, der viel meditiert, werden wir wahrscheinlich etwas über Gleichmut hören. Menschen mit einem sehr starken christlichen Interesse ist die Frage nach Barmherzigkeit wahrscheinlich eine Fragestellung, die hier sehr mit ins Spiel kommt. Und die Frage der Ethik ist einfach so auch die Frage, wie leben wir eigentlich miteinander in einer Weise, dass wir auch gewissen Ansprüchen gerecht werden. Darf ich einmal Sie als Zen-Praktizierende fragen, hat Zen-Praxis Ihr Verständnis, was ein gutes Leben ausmachen könnte, verändert?
Natürlich, das ist unweigerlich so, weil natürlich die Zen-Praxis einen als Person verändert, wenn man nur die Geduld aufbringt, dass man das tut. Und von daher ändert sich natürlich die Perspektive dann auch auf das Leben. Also ich denke mal, für mich hat vieles, was über diese Praxis, wie soll ich sagen, die Praxis hat eigentlich im Nachhinein betrachtet, und wenn Sie mich jetzt so fragen, hat sie eigentlich Perspektiven deutlicher gemacht, die mir als Kind schon wichtig waren, weil ich hatte so als Kind die Fantasie, es wäre doch eigentlich toll, wenn man nur dieses eine Butterbrot genießen könnte oder nur diese eine Blume wirklich genießen könnte. Das waren so Ideen, die ich hatte, und im Nachhinein betrachtet ist das wahrscheinlich etwas, was, ja, weiß Gott warum, aber jedenfalls, was mein Interesse war, und das ist natürlich etwas, was durch die Zen-Praxis sehr unterstützt wird, diesen Augenblick wirklich auszukosten in allen Dimensionen, die so ein Leben hat. Und das hat natürlich dann auch Konsequenzen, weil das ja keine Sache ist, die nur eine egoistische Angelegenheit ist. Ich meine, so hört sich es nämlich aus Erste an. Ja. Das, was die Zen-Praxis im Optimalfall bringt, ist, dass dieser Selbstbezug, diese Ich-Bezogenheit weniger wird und die Offenheit für dieses Miteinander, für dieses Miteinander in der Welt sein, dieses In-Beziehung-Sein, dieses Unendliche, dass das einfach in den Vordergrund tritt. Und das ist natürlich dann eine sehr grundlegend andere Perspektive.
Würden Sie sagen, das ist eine Perspektive, die schon aus der Zen-Praxis selber herauskommt? Weil, lassen Sie mich so formulieren, viele Menschen, die meditieren, sind nicht unbedingt jetzt unter dem Ruf, dass sie sehr an der Welt interessiert sind. Menschen, die meditieren, geht manchmal eher der Ruf voraus, dass sie eigentlich mehr an ihrem eigenen inneren Seelenfrieden sich orientieren, dass Meditation eigentlich mehr eine Praxis von den Gleichmut in den Herausforderungen des Lebens finden, als sich wirklich den Herausforderungen in all ihrer Komplexität stellen müssen. So würden Sie es anscheinend nicht formulieren.
Naja, ich meine, das mit dem Gleichmut ist natürlich tatsächlich ein Teil der Übung oder der Frucht, eine Frucht der Übung, weil der Gleichmut kommt ja nicht dadurch, dass ich mir 20 Mal erkläre, ich soll jetzt gleichmütig sein, sondern indem ich tatsächlich in der Lage bin, die Ruhe zu bewahren in Situationen, wo mir zum Beispiel, ich weiß nicht, jemand Böses will oder ich mich über jemanden tendenziell oder mehr als tendenziell ärgere, diesen Ärger dann nicht auszuagieren, sondern ihn wahrzunehmen und gleichmütig zu bleiben. Sprich, es schwappt zwar sozusagen auf der Oberfläche das Wasser ein bisschen, aber in der Tiefe ist es ruhig und das Schwappen, sprich der Ärger hält sich, setzt sich jetzt dann nicht fort in andere Bereiche, überträgt sich nicht nach Tunlichkeit. Also so, das ist so ein Aspekt davon. Aber ich denke, das Problem liegt daran, dass Zen-Praxis im Westen, aber nicht nur im Westen, aber speziell hier, sich einfach vollkommen oder weitestgehend losgekoppelt hat von dem, was buddhistische Ethik eigentlich von Anfang an sagt. Das heißt, es tritt immer so die Fantasie auf, dass die Zen-Praxis eigentlich die Ethik überflüssig macht, weil man irgendwie dadurch so reif würde, dass man keine ethischen Regeln mehr braucht, wenn man eh das Richtige täte im Augenblick. Das mag vielleicht in manchen Fällen schon so sein, aber ich denke, das ist nicht die Regel, weil es einfach zu komplexe Situationen auch gibt. Also man kann das Denken ist ein Teil der Praxis, auch wenn es oft anders sich anhört. Es geht ja auch nicht darum, dass man in der Zen-Praxis aufhört zu denken, das geht sowieso nicht absichtlich, sondern es geht darum, dass ein größerer Raum sich auftut, dass der Raum des Undenkbaren und dass aus diesem Undenkbaren dann verankert in diesem Undenkbaren dann das Denken eine andere Gestalt bekommt, eine andere Klarheit bekommt. So, um das geht's eigentlich. Und ich denke, das wird häufig falsch gesehen oder gar nicht gesehen. Und zudem ist eben diese Fundierung der Meditationspraxis in Ethik, die für den Buddhismus eigentlich typisch ist, wird meistens auch vergessen. Also das sind so ein paar Faktoren, die da zusammenkommen, weswegen sich das dann doch meistens eher so als individualistisches Projekt ausnimmt.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, dass diese Entkoppelung von Ethik und Mediationspraxis nicht etwas ist, was dem Buddhismus inhärent ist, sondern etwas, was unserem westlichen Buddhismus eher von unserem westlichen Buddhismus dazugemacht wird oder weggenommen.
Das ist komplex, glaube ich. Die Sache beginnt dort, wo, also nicht, erstens muss man mal klar sagen, dass für den Theravada-Buddhismus das in keiner Weise so ist. Also für die Theravada-buddhistische Praxis stehen die Sila, also die Ethikregeln sind ein selbstverständlicher Teil der Übung. Und das ist für den tibetischen Buddhismus ähnlich anders. Es ist eigentlich mehr das Problem, also besonders das Problem der Zen-Tradition, die aus Japan in den Westen gekommen ist, weil die halt in einem Kontext auch in den Westen gekommen ist, wo die Japaner, wie soll ich das jetzt ganz schnell erklären? Es ging einfach darum, dass der japanische Buddhismus und im Weiteren dann auch der japanische Zen-Buddhismus sozusagen zum Träger des Nationalbewusstseins oder zum Träger des Nationalismus des Japanischen wurde und auch dann im Weiteren den japanischen Militarismus unterstützt hat, also Stichwort Kamikaze-Flieger und solche Dinge. Und dass da natürlich eine Verkehrung der Ethik oder überhaupt ein Ausblenden der Ethik stattgefunden hat. Und diese fehlende Ethikdimension, die findet sich dann beim Suzuki, also beim Daisetsu Suzuki. Das heißt, Ethik gibt es dort eigentlich nicht oder kaum. Es wird immer so antinomistisch dargestellt, die Zen-Praxis, als ob es da überhaupt keine Regeln gäbe. Und so ist es dann in den Westen gekommen und da traf es natürlich auf eine Situation, die sehr stark sowieso im Umbruch war, durch die ganze Industrialisierung und durch diese Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sehr viel im Umbruch kam, weil eben Industrialisierung, Konsumismus, Neoliberalismus dann im Weiteren, also das sind alles Kräfte, die Gesellschaft sehr stark geformt haben, auch in einer konformistischen Weise. Und die Leute, die zuerst auf den Zen-Buddhismus aufgesprungen sind, das waren die Nonkonformisten, die Beatniks, und die fanden das natürlich super, dass das so antinomistisch ist, also gegen Regeln aller Sorten. Und so hat sich das dann halt weiter verbreitet. Mittlerweile ist Zen-buddhistische Praxis ja keineswegs mehr irgendwie eine Avantgarde-Angelegenheit. Also wie ich damit angefangen habe, war es das gerade noch, aber das ist in der Zwischenzeit keineswegs mehr der Fall, sondern das ist eigentlich, sind alle diese Dinge so Mainstream ein bisschen, ne? Also, und dadurch, dass eben diese Diskussion auch nie stattgefunden hat, oder dass man sich erst in den letzten Jahren überhaupt überlegt hat, dass das ein Problem sein könnte, dadurch ist das halt so eine, wie soll man sagen, eine andere Form des Konsumismus zum Teil geworden. Wobei ich gar nicht sagen möchte, dass das unbedingt schlecht ist. Ich glaube, die Leute, die das machen, die haben auch was davon, nur es könnte mehr und anders sein. So.
Das ist mehr und anders. Was könnte das sein?
Naja, ich meine, erstens einmal ist die Frage, mit welchem Motiv tue ich was? Da fehlt zum Beispiel dieses Bodhisattva-Motiv, das in der Zen-Praxis tatsächlich allenthalben vorkommt und in der Mahayana-buddhistischen Praxis. Das wird irgendwie nicht wirklich wahrgenommen oder nur sehr gering wahrgenommen, auch wenn man vielfach ja diese Bodhisattva-Gelübde zahllos sind die Wesen, ich gelobe sie alle zu retten und so weiter und so fort, auch wenn man die wiederholt spricht, aber die Frage ist, was heißt das dann eigentlich? Und wenn man das dann, wie ich das auch erlebt habe, darauf reduziert, dass man halt schauen muss, dass man irgendwie erleuchtet wird und dann passt schon, dann ist das zwar eine Möglichkeit, aber vielleicht doch nicht alles, was in der Übung drinnen ist. Also ich möchte vielleicht als ein Beispiel sagen, wahrscheinlich kennen Sie den Bernie Glassman, nehme ich an, ne? Also ja. Den amerikanischen Zen-Meister. Und der hat ja seine Zen-Praxis komplett umgestellt. Also nicht seine nur, sondern für seine Leute. Also mit den Zen-Peacemakern hat er einfach ein weitestgehend anderes Modell auch der Zen-Praxis entwickelt, weil er also dadurch, dass er erstens einmal begonnen hat, Zen in einem Arbeitskontext zu üben, also in der Bakery, was die Leute irgendwie sehr irritiert hat. Und das Zweite ist, dass er dann begonnen hat mit den Straßenretreats und mit diesen und im Weiteren dann mit diesen Retreats in Auschwitz und mittlerweile auch anderswo. Und diese, er nennt das Plunges, also hineingeschmissen werden, müsste man das wahrscheinlich am besten übersetzen. Und das ist eine, da geht man einfach an Orte, die man sonst vermeidet. Weil niemand, also für mich selber sind so Straßenretreats noch ein Punkt, den ich gerne für mich auch über das hinaus, was ich kenne, auch mal mitmachen möchte. Aber es ist ganz einfach so, man schaut nicht gerne hin zu Bettlern. Niemand gibt gerne so einfach was. Man kann das ja richtig als Test benutzen. Wie gern gebe ich, wie freigebig kann ich sein. Und ich denke, dass hier einfach der Weg gezeigt ist, aus dieser Ich-Isolation herauszugehen, die Zen-Praxis schon ganz leicht bewirkt. Muss nicht sein, ne? Aber es ist etwas, was einfach eine Möglichkeit ist, die da drin ist. Und ich meine, der hat einfach ganz klar, geht es um soziales Engagement und es geht um soziale Kompetenz auf gleicher Augenhöhe. Also nicht pflegerisch und sozialarbeiterisch, sondern der andere ist genau mir gegenüber und ich bin eigentlich nicht der andere als der andere.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, höre ich immer wieder diese Unterscheidung zwischen Ich-Orientierung und Sie haben die Worte so nicht gewählt, aber was andere, ich würde sagen, eine Sozialorientierung. Wenn Sie Bernie Glassmann reinbringen, ich meine, seine Auschwitz-Retreats, sich wirklich an die Gleise in Auschwitz zu setzen, dort ein, zwei Wochen Retreat zu machen und zu meditieren, um to bear witness, wie Bernie Glassmann das zeigt, das hat nichts mit Selbstbezug im herkömmlichen Sinn zu tun, sondern das ist eine radikale Sich-Auseinandersetzung mit der Welt, auch mit den tiefsten Schattenseiten von Welt und mit den tiefsten Schattenseiten unserer eigenen kulturellen Prägung. Das ist ein Verständnis von Spiritualität, das anders ist als modisches Zen. Wie kommt man zu dieser Verbindung von dem Interesse an Gleichmut, wie Sie es am Anfang benannt haben, und diesem Interesse an der Welt, das ja wirklich auch ein sich auseinandersetzen mit dem Leiden der Welt ist? Ich meine, Bernie Glassmann, was er macht mit Obdachlosen auf der Straße, Retreats halten, an Orte gehen wie Auschwitz, um dort zu meditieren, das ist ja ein sich auseinandersetzen mit dem Schmerzhaftesten. Wie ist die Verbindung zwischen diesem Interesse und dem Interesse an der Losgelöstheit, dem Gleichmut, das man oft mit Meditation und mit Zen-Praxis verbindet?
Naja, ich glaube, es gibt, also das ist jetzt ein bisschen ins Unreine gesprochen, aber ich denke, es gibt zwei mögliche Formen zu Gleichmut oder so, zumindest nach außen hin wirkend Gleichmut zu kommen, also zu etwas zu kommen, das nach außen hin wie Gleichmut ausschaut. Das eine ist, ich kapsel mich ab und ziehe mich zurück. Das heißt aber eigentlich, ich baue da irgendwo mir ein geheimes Refugium, in das ich mich zurückziehe. Und das andere ist, ich bin wie ein Kork auf der Welle. Das heißt, ich passe mich den Umständen an, ich bin in dem, was da ist und verliere das Gleichgewicht nicht. Das ist eigentlich die Idee von Zen. Also ich meine, ganz praktisch ist das ja dargestellt in diesen Bodhidharma-Kreiseln. Ich weiß nicht, ob Sie die jemals gesehen haben, in Japan gibt es das, so Kreisel, also so Kinderspielzeug. Das hat aber die Form von einem Bodhidharma, also dem Begründer des Zen-Buddhismus. Und solange sich die Figur dreht und in Bewegung ist, bleibt sie stehen. Wenn sie aufhört, in Bewegung zu sein, fällt sie um. Und das wird ein bisschen, weil solange sozusagen die Mitte gewahrt ist. Und die Mitte ist ja nicht eine Form des Ich, also diese Mitte, um die es geht in der Sendung, ist ja nicht eine Form des, oder sollte nicht eine Form des verbesserten Ich-Bezugs sein, sondern es ist eine leere Mitte, eine offene Mitte. Mir fällt jetzt ein Sufi-Vergleich ein. Die sagen, also eine der Metaphern, dass es eben darum ginge, eine Flöte zu sein. Und eine Flöte kann man nur sein, wenn die Mitte leer ist, weil sonst der Atem nicht durchgehen kann. Das ist ein Bild, das von Rumi kommt, von diesem Sufi-Mystiker. Und für die ist eben der Ton der Flöte ein Bild für diese spirituelle Praxis. Und das, glaube ich, ist manchmal sind halt diese Flöten etwas verstopft und dann gibt es halt keine gescheiten Töne.
Vielleicht haben Sie da auch schon ein bisschen meine nächste Frage vorweggenommen. Meine nächste Frage ging eigentlich in die Richtung, das, was Sie auch mit Bernie Glassman angesprochen haben, könnte man ja auch mit dem Begriff tätiger Liebe beschreiben. Also das ist ja wirklich ein sich auseinandersetzen und ein sich öffnen, auch den Schwierigkeiten der Welt gegenüber. Das ist ja auch ein urchristlicher Anspruch. Weshalb oder woher kommt Ihr Interesse, das mit einer fernöstlichen Mediationspraxis zu verbinden? Kommt hier etwas dazu, das für eine moderne Spiritualität wichtig ist? Brauchen wir hier etwas aus dieser ostasiatischen Tradition? Ist hier etwas, was uns unterstützt in einer, wie man eine moderne Spiritualität ausschauen sollte? Weshalb dieses Ausgreifen in diese asiatischen Traditionen?
Naja, also das ist, geht jetzt weg von, ich meine, man muss da unterscheiden zwischen dem, was der Bernie Glassman macht. Ich meine, Glassman kam einfach aus einer wirklich klassischen Zen-Tradition und er hat selber mal gesagt, dass er ursprünglich also der Meinung war, man könnte den Leuten die Erleuchtung hineinprügeln, bis er dann draufgekommen ist, dass das nicht geht, weil er einfach diese monastische Härte der Zen-Praxis zunächst voll übernommen hat. Und durch eigene Erfahrung, auch durch eine Offenheit gegenüber den Stimmen der hungrigen Geister, wie er das sagt, das hat ihn dann dazu gebracht, sich zu überlegen, dass das so nicht geht, sondern dass es eigentlich um was anderes noch geht. Es geht nicht nur um die Frage der Einheit, sondern es geht eben auch darum, die hungrigen Geister zu nähern. Und er meint mit Recht, wer ist kein hungriger Geist? Also, und das ist etwas, was ganz, also ich meine, diese Liturgie der hungrigen Geister, die für die Zen-Peacemaker sehr zentral ist, das ist ja keine christliche Liturgie, sondern das ist eine, die im japanischen Soto-Zen daheim ist und die eigentlich aus einer anderen Richtung des Buddhismus kommt. Nur das, ich meine, bei Suzuki zum Beispiel, nur um diesen Gedanken fortzuführen, noch zu zeigen, wie solche Sachen dann verloren gehen, der Suzuki schreibt zum Beispiel über diese Liturgie, dass die eigentlich mit Zen gar nichts zu tun hat. Also da sieht man schon, dass da einfach auch ein Defizienzprojekt Zen im Westen angelangt ist, wo bestimmte Fragestellungen von vornherein ausgeblendet wurden. Also das ist so ein Aspekt. Nicht der andere Aspekt ist, also natürlich ist es so, dass die Zen-Praxis hat einfach, das ist einfach eine Praxis, die ihre Stärken hat und die einfach gut ist. Also ich sehe keinen Grund, warum man nicht was tun soll. Wenn man gern Sushi isst, kann man auch Zen-Brot üben oder so in der Art, nicht? Also das ist, glaube ich, diese westöstlichen Unterteilungen, die finde ich sowieso sehr problematisch. Erstens, weil sie durch die Globalisierung zunehmend illusorisch werden und zum Zweiten, weil sie von vornherein und immer schon illusorisch waren, weil das ja diese Zuschreibungen, was westlich und östlich ist, das sind ja eigentlich Erfindungen des Kolonialismus. Also das, wenn man sich das dann historisch genauer anschaut, merkt man, das stimmt hinten und vorn alles nicht. Weil die Kontakte und die Beziehungen immer viel dichter waren. Mhm. Also, und von daher denke ich, es ist einfach ein normaler Austausch zwischen Menschen, dass man sieht, jemand macht das ist gut. Also mache ich es auch, wenn ich finde, das ist für mich gut.
Aber doch muss doch irgendein Motiv dabei sein. Ich meine, es kann natürlich auch die reine Neugier sein, aber über die Neugier hinaus eine Praxis aufzunehmen, die jetzt mit unserem Kulturkreis einmal nicht verbunden ist. Ich nehme mal an, das muss ja auch aus einer gewissen Wahrnehmung von einem Defizit von unserer eigenen spirituellen Praxis hier im Westen zu tun haben.
Naja, ich weiß nicht, ob Sie die Frage jetzt an mich persönlich richten oder ob diese Frage jetzt eine kulturhistorische ist.
Ich würde sie gern kombiniert stellen.
Okay, na gut, also, dann ist sie leicht zu beantworten. Für mich war das überhaupt gar keine Frage von Defizit. Ich bin versehentlich zu dieser Sehnübung gekommen, weil mich jemand hatte einen Platz in einer Einführung, konnte den nicht wahrnehmen, weil er beruflich verreisen musste, mhm, und hat mich gefragt, ob ich diesen Platz haben möchte. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt, wusste ich schon, dass das mit Japan und Buddhismus irgendwas zu tun hat, und ich wusste auch, dass man lang sitzen muss und dass das daher etwas schmerzhaft sein könnte. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, naja, das kann man schon ausprobieren, und meine, warum soll ich es nicht machen? Und ich bin dort hingegangen und der Vortragende, also der Mann, der das geleitet hat, war mir also durchaus suspekt. Und ich habe aber nach den ersten 5 Minuten auf diesem Kissen, wusste ich einfach, das ist exakt das, was ich gesucht habe, und das ist es. Und damit hat sich für mich, also über Jahre hinweg, war, also dass ich mich dann theoretisch damit beschäftigt habe, das kam erst viel später, weil ich einfach über Jahre hinweg, war das einfach eine gute Praxis für mich und Punkt. Also ich hatte keinerlei Defizitgefühle. Ich meine, kulturhistorisch gesehen kann man schon sagen, dass die Kontemplationspraxis, die es in der christlichen Tradition ja sehr stark gegeben hat, dass die einfach im 17. Jahrhundert abgeschnitten wurde oder abgeschnitten, nicht so sehr, aber in den Untergrund gegangen ist, aufgrund dieses Quietismusstreits in Frankreich im 17. Jahrhundert, und die eigentlich dann erst, also das Interesse an solchen Praktiken, an Mystik, aber Kontemplationspraxis im Allgemeinen, das kam dann so gegen Ende des 19. Jahrhunderts wieder, und weil Sie meinen Lehrer Hugo Enome Lassalle schon genannt haben am Anfang, also der hat einfach tatsächlich als Jesuit in Japan die Zen-Übung entdeckt, weil er zunächst dachte, das ist was Gutes für die Japaner, weil denen das viele quasselnde Europäer beim Beten auf den Nerv gegangen ist. Mhm. Und er ist aber dann, also hat dann ein Buch geschrieben drüber und wurde dann auch eingeladen, und es hat sich dann eigentlich herausgestellt, dass die Europäer daran interessiert sind, nicht so sehr die Japaner. Und notabene ist halt in Japan auch nicht sehr viele Christen gibt, und Christsein in Japan aus verschiedenen Gründen sozial einfach eine schwierige Sache ist. Und naja, und so kam das dann, dass es in Europa oder überhaupt im Westen allgemein Christen gibt, die Zen üben. Mhm. Aber da entstehen jetzt zum Beispiel, ich meine, das ist eine interessante Entwicklung, dass man über diese Zen-Übung dann die Kontemplationspraxis wiederentdeckt hat, und dass plötzlich also Leute wie der Johannes vom Kreuz Neuauflagen erleben mit Neuübersetzungen, die Leute kaufen das auch, die lesen das auch, es gibt auch Lehrer, die einen da unterstützen auf diesem Weg, die sich da auch auskennen, also da in Berlin gibt's so, jetzt ist er mir entfallen, wer heißt, einen Karmeliten, der das zum Beispiel, wo man da hingehen kann, der einen da auch begleitet, aber nicht nur dort, das ist einfach nur einer der führenden Leute in diesem Bereich. Also es hat sich da einfach das, was eh schon da war, ist wieder irgendwie im Kommen begriffen und im Aufwachen begriffen. Ja, und insofern hat das natürlich, hat diese interkulturelle Kommunikation schon was bewirkt. Aber es hat sozusagen nichts Neues gebracht, sondern einfach nur dort, wo was zugekleistert worden ist durch Machtverhältnisse letztlich, dass das wieder aufgegangen ist. Und da wird man sehen, was daraus wird. Also das ist ja nicht abzusehen. Ich meine, das ist noch kein Endprodukt der Entwicklung.
Ich würde gern eine Frage in eine andere Richtung stellen. Sie unterrichten, wie ich gesagt habe, an der Universität in Wien Ethik. Würden Sie sagen, dass aus dem Hintergrund, den Sie jetzt gerade geschildert haben, von Meditation, Zen, Kontemplation, Sie Ethik in einer anderen Weise unterrichten, kommt hier eine besondere Note hinein, die von diesem Zen-Hintergrund geprägt ist? Und wenn ja, wie würde der aussehen?
Also die Frage müssten Sie eigentlich meinen Studentinnen und Studenten stellen und nicht mir. Ich meine, ich unterrichte angehende Lehrerinnen, also Gymnasiallehrerinnen und Lehrer in Ethik und wie man Ethik unterrichten kann. Ja, ich denke, wo die Zen-Praxis vielleicht eine Rolle spielt, ist, dass ich mich bemühe, in diesen Unterrichtsstunden wirklich präsent zu sein und nicht abzuschweifen. Aber letztlich ist das etwas, was jeder gute Lehrer und jede gute Lehrerin machen sollte. Also das ist nicht etwas, was spezifisch durch die Zen-Übung kommt. Was vielleicht durch die Zen-Übung kommt, ist, dass ich eine gewisse Distanz allgemeine Distanz zu Ethiktheorien habe und nicht unbedingt ein Anhänger einer bestimmten Theorie, eine Anhängerin einer bestimmten Theorie bin. Weil es gibt ja in der Ethik bekanntlich auch ganz unterschiedliche Ansätze, warum man und wie man moralisch handeln soll. Es ist ja nicht so, dass es 5 Regeln gibt und damit hat sich das. Also Ethik ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Notabene eben viele Felder, wie ich die ganze Frage von Beginn und Ende des Lebens sowieso völlig neue Ethikfelder sind. Also da gibt es auch keine Antworten, keine verbindlichen, da muss das immer neu gefunden werden. Und vielleicht bringe ich da eine gewisse Offenheit mit, dass ich mich nicht auf eine bestimmte Richtung jetzt so festlege und mich mehr interessiert, einen Diskussionsprozess anzuregen. Aber sonst glaube ich, und eben, ich meine, ich als Person bin einfach durch diese Übung geprägt, aber ich glaube nicht, dass jemand von außen kann das vielleicht besser sehen als ich, aber ich kann das nicht, ziemlich interessiert, ehrlich gesagt, auch nicht.
So der Grund, warum ich diese Frage gestellt habe, ist auch, weil gerade die Frage der Ethik in einem spirituellen Kontext oft verbunden ist einfach mit einem dogmatischen Zusammenhang. Also es gibt einfach eine katholische Ethik, es gibt eine islamische Ethik. Ethiken stehen oft sehr stark in Dogmatik zusammenhängen. Zen-Praktizierende haben oft mehr einen erfahrungsgebundenen Zugang auch zu diesen spirituellen Dimensionen. Und vielleicht, das ist meine Vermutung, und es würde mich interessieren, ob das aus Ihrer Sicht auch zutrifft, auch einen mehr erfahrungsorientierten Zusammenhang mit ethischen Fragestellungen. Das heißt, etwas, was vielleicht auch die Qualität einer zeitgenössischen Spiritualität ausmachen könnte, einerseits die Tiefe dieser spirituellen Dimensionen nicht zu verleugnen, andererseits einen offenen Geist, der oft sonst eher in säkularen Zusammenhängen zu finden ist, miteinander zu verbinden. Das heißt, weder Spiritualität in fixen Lehrgebäuden darstellen zu müssen, noch hier eine Ethik zu vertreten, die tiefen Dimensionen, die einen normalen, säkularen Ethikdiskurs oft abhanden kommen, auszulassen?
Also erstens muss ich natürlich schon mal sagen, dass das den traditionellen Ethiken ein bisschen weh tut oder mir weh tut, das zu hören, dass das immer so dogmatisch wäre. Also ich glaube, dass es gerade im Bereich der Ethikdiskussionen, wenn man die Diskussionen kennt, das sind allerdings sehr akademische Diskussionen, da gibt es oft sehr spannende Zusammenhänge. Natürlich gibt es die Dogmatik auch, aber ich denke, dass was auf der Uni oder was im akademischen Bereich als Ethik, auch als theologische Ethik formuliert wird, das hat mit dem, was man in der Volksschule gelernt hat, wahrlich aber gar nichts zu tun. Ich glaube, dass man da einfach auch sehen muss, dass es wirklich innerhalb der Theologie, und zwar jetzt aller Theologien, das betrifft genauso die islamische Theologie und auch die buddhistische natürlich, auch wenn es dort keine Theologie ist, dass es einfach halt das Niveau der, sagen wir mal, der Landfahrer gibt, die zufrieden sind, wenn sie ihren Bienenstock haben und am Sonntag ihre Messe lesen und im Übrigen die Leute betreuen und mit denen gut auskommen. Die haben wenig, das ist auch eine wichtige Sache, nur haben die keine theologischen, keine reflexiven Interessen. Währenddessen ein Universitätsprofessor oder vielleicht auch ein Mann wie zum Beispiel, ich weiß nicht, der Thomas Merton, wenn mir der gerade einfällt, das sind Leute, die ein sehr starkes reflexives Interesse haben und die drüber nachdenken, was das jetzt heißt, was sie da machen. Und wo die Reflexion natürlich dann ein sehr hohes Niveau erreicht und eine entsprechende Bildung auch voraussetzt. Ich denke, das ist meistens, das übersieht man einfach. Also ich habe erst gestern, das ist jetzt ein bisschen abweichend, aber nicht ganz, ich habe erst gestern mit jemandem diskutiert, der irgendwie mir erzählt hat, ich weiß nicht, die Scharia wäre sowas ganz, wie hat er gemeint, was so eine Art von Faschismus, so quasi, da gibt es also so ein Buch und das eine Ideologie, die vorschreibt, was man zu tun hat. Also das ist natürlich blanke Unkenntnis der Verhältnisse, weil die Scharia ein sehr komplexes und überhaupt nicht festgelegtes Regelwerk ist. Es gibt einen großen Rahmen, der aber interpretiert werden muss. Und es gibt zum Beispiel, in Harvard gibt es ein ganzes Institut nur für solche Fragen. Also mit 2 Professuren und ich glaube 4 oder 5 Leuten, die Forschung betreiben. Das kostet ganz viel Geld und die Amerikaner, also Harvard würde das nicht bezahlen, wenn das wirklich so eine billige Angelegenheit wäre, die man mit 2 Grad 2 verkehrt abtun kann. Also ich glaube, dass da einfach Kenntnis fehlt, ganz banal. Dass man vielfach bei dem stehen geblieben ist, was man irgendwann von der Oma oder vom Volksschullehrer oder vom Pfarrer oder weiß ich wem gelernt hat und sich zwar in allen anderen Bereichen weitergebildet hat, aber in dem Bereich halt nicht wirklich. Das ist, glaube ich, einmal ein Punkt. Und das zweite Punkt ist natürlich, um zurückzukommen auf das, was Sie gefragt haben anfangs, ich denke, dass es mag schon sein, dass Zen-Leute mit mehr Erfahrung an die Sachen rangehen, aber das entbindet nicht an der ethischen Reflexion. Die Hannah Arendt hat in diesem Prozess gegen also in diesem Buch über den Prozess gegen Eichmann, schreibt sie an einer Stelle, es reicht, dass ethische Gefühle, also dass man etwas für gut findet oder nicht findet, dass das oder böse findet, dass das so eine gefühlsmäßige Sache ist, dass das überhaupt nicht ausreicht, sondern dass man tatsächlich, dass das eine denkerische Tätigkeit voraussetzt, ethisch klare Handlungsmaximen zu entwickeln. Weil der Eichmann tatsächlich, der hat nicht gedacht, der hat einfach gemacht, was man ihm angeschafft hat. Und hat das ja auch so begründet, warum er nicht schuldig ist, weil er ist einfach mitgeschwommen und wollte halt auch mit dabei sein. Und ich denke, dass da einfach ein bisschen ein Missverhältnis herrscht. Auf der anderen Seite stimmt es natürlich. Also meine Zen-Lehrerin, die eine spanisch-deutsche Theologin ist, Anna-Maria Schlüter, die sagt, es geht eigentlich um Sitzen in dieser Versunkenheit, in diesem Undenkbaren, aber dann geht es um Sehen, Urteilen und Handeln. Also sehen, was ist, urteilen, das heißt sich ein Urteil binden, was jetzt zu tun ist eigentlich, und dann handeln. Und das ist ein Grundsatz, der aus der Arbeiterpaste, also von den Arbeiterpriestern in Frankreich kommt und der und 10 Urteilen handeln, das ist die Ethikgrundlage sozusagen der Befreiungstheologie. Und ich denke, da tatsächlich sieht man vielleicht mehr, wenn man aus in dieser Dimension des Undenkbaren verwurzelt ist, weil dann kann man besser denken. Da insofern haben Sie natürlich recht, dass das die Zen-Übung tatsächlich was bringen kann. Aber es ersetzt das Denken auch nicht.
Ja. Ich würde gern hier noch einen dritten Zusammenhang mit reinbringen, den wir auch in der Aussendung zu dieser Sendung kurz erwähnt haben, ein Arbeitsschwerpunkt, den Sie auch vertreten. Das ist Ihre Zeitschrift für Ihre Zeitschrift Poelog, Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren. Und wenn man diesen interkulturellen Dialog auch auf der Ebene von der Philosophie auf die Fragestellung von Ethik und Spiritualität anwendet, sind wir natürlich in einer völlig anderen Situation als traditionelle Gesellschaften. Das heißt, wir müssen ja ethische Fragestellungen und gerade auch die Flüchtlingskrise in Europa bringt das ja in einer Drastik zu uns, wie wir sie bis jetzt nicht gesehen haben, in einen Zusammenhang stellen, der uns zwingt, verschiedene kulturelle Hintergründe und Fundierungen von Ethik miteinander in Verbindung zu bringen. Ist hier eine Verbindung von spiritueller Erfahrung durch Zen-Praxis, von Denken, auch Denken von globalen, interkulturellen Zusammenhängen, eine Basis für eine neue, auch global im Dialog stehende Ethik, die wir brauchen, die hier vielleicht erst in den Kinderschuhen steckt?
Ich denke, dass es da viele Ansätze gibt, die vielleicht gerade nicht aus dem Feld des Buddhismus und der Ethik kommen. Ich denke da jetzt ganz konkret an diese lateinamerikanische Ethik des Vivir Bien oder Buen Vivir, die ja sich sehr stark auf diese kosmologischen Entwürfe des Stammes der Indigenen stützt. Wo es letztlich darum geht, dass alles, was lebt und alles, was da ist, also nicht nur was lebt in unserem Sinn, sondern in einem sehr großen Sinn, dass alles dieses sein Recht bekommt und seine Würde bekommt. Und ich denke, dass in der ganzen Flüchtlingsfrage, weil Sie das jetzt ansprechen, das ist ungefähr die letzte Idee, die die Menschen haben, also auch die helfen, zum Teil vergessen, dass es eigentlich darum geht, dass diese Menschen Würde besitzen und dass es darum geht, ihnen diese Würde anzuerkennen. Und das beinhaltet natürlich auch nicht so, wie man das in Bayern und in Baden-Württemberg macht, die Leute dann auszusackeln, auf gut wienerisch ausgedrückt, das heißt, dass sie ihr Geld abgeben müssen oder wie man das jetzt in Dänemark beschlossen hat, sondern dass man sich mal fragt, wie man jetzt mit dieser Situation umgehen kann, dass alle, das heißt sowohl die hiesigen als auch die dazukommen, zu dem kommen, was ihr Recht ist und ihre Würde ist. Also das ist ein ganz anderer Gesichtspunkt, der natürlich quer zu jeder politischen Verfasstheit zur Zeit läuft. Darum ist das ja auch in Lateinamerika mehr ein Wunsch, auch wenn es Verfassungsrang hat in Ecuador und dann ist es trotzdem, also es ist politisch nicht so einfach durchzusetzen, weil das natürlich, wie jeder weiß, ein Prinzip noch längst nicht heißt, dass ich weiß, wie ich das dann leben kann. Aber es ist einmal ein großer Schritt, das zu sehen, denke ich. Und natürlich kann eine Meditationspraxis da auch wirklich hilfreich sein, weil sie mir vielleicht die Möglichkeit bietet, über meine Grenzen, über meinen eigenen Gartenzaun hinaus die Welt wahrzunehmen und vielleicht so viel Empathie und Offenheit zu haben, dass ich wirklich in den Schuhen des anderen die Welt sehen kann. Und dann schaut die Dinge schon anders aus. Also da ist sicher ein Zusammenhang. Aber wie das dann auf einer normativen Ebene ausschaut, ist nochmal eine ganz andere Sache. Also da ist, glaube ich, noch lang nicht weder das letzte Wort geschoben, vielleicht zum Teil noch gar nicht mal das erste so richtig.
Aber Sie haben am Anfang unseres Gesprächs davon gesprochen, wie Zen-Praxis oder Meditationspraxis vielleicht im Allgemeinen mit der Erfahrung und dem sich Einlassen auf das Undenkbare zu tun hat. Ist dieses Zulassen des Undenkbaren nicht auch eine Voraussetzung, um den anderen, und jetzt meine ich multikulturell gesprochen, den anderen in seiner Andersheit überhaupt erfahren zu können. Das heißt, solange wir unseren eigenen Bezugsrahmen in unserer globalen Gesellschaft absolut setzen oder uns von dem auch nicht trennen können, wird der andere nie in seiner Eigenheit wahrnehmbar sein. Ist es nicht so, dass dieses Zulassen, dass da eine Dimension des Undenkbaren ist, die aber erfahrungsmäßig zugänglich ist, die uns erlaubt, Menschen, und jetzt wieder zurückzukommen auf Flüchtlinge, die uns begegnen, die vielleicht in vielen kulturell ganz andere Hintergründe haben, in ihrem Menschsein uns nahe kommen, weil wir uns nicht auf all diese Bezugsgrößen von kulturellen Kontexten orientieren müssen, sondern einfach einmal Mensch zu Mensch begegnen können. Gibt es hier nicht einen Zusammenhang zwischen diesem Zulassen des Undenkbaren und dem Einlassen einerseits auf Menschlichkeit und auch auf der Verschiedenheit unserer menschlichen Kulturen, die eine Voraussetzung sind, um hier überhaupt was wie eine globale Kultur gemeinsam entwickeln zu können?
Ja, sicherlich. Na, ist das Undenkbare natürlich nicht, also sich darauf einlassen ist eines, aber das ist nicht etwas, was man machen kann. Das ist etwas, was sich öffnet oder auch nicht. Aber das ungeachtet dessen ist der Versuch oder die Suche danach schon mal eine sehr, sehr hilfreiche Sache. Das ist ganz sicher so. Wobei, auch da muss man sagen, es entbindet nicht der Schwierigkeiten der Kommunikation, weil natürlich, auch wenn ich 25 Mal empathisch bin, heißt das noch längst nicht, dass ich mit den ganz anderen Sitten und Gepflogenheiten von Leuten so einfach zu Rande komme oder dass sich das von selbst ergibt. Ich habe einen sehr berührenden Artikel vor einer Weile gelesen über ein Ehepaar, das eine syrische Flüchtlingsfamilie aufgenommen hat. Weil die Kinder waren aus dem Haus, die Wohnung war groß genug und die haben also einfach das Kinderzimmer oder die beiden Kinderzimmer, die sie hatten, die nicht mehr belegt waren, weil die Kinder eben schon aus dem Haus waren, haben sie denen zur Verfügung gestellt. Und da war dann wirklich so Schritt für Schritt dieser mühsame Kommunikationsprozess beschrieben, dieses wechselseitige Fremdeln, das am Anfang da war, wo man auch nicht weiß, wie man mit dem anderen soll und kann, weil der auch nicht so die Sprache spricht, so einfach, weil die Lebensgewohnheiten ganz andere sind. Und wie dann doch über diese Begegnung, über dieses Offensein und weil man halt irgendwann mal in der Küche gemeinsam steht und einen Tee kocht oder also an so Kleinigkeiten macht sich das dann fest, wo dann langsam sowas wie Gemeinsamkeit wächst. Und natürlich ist der Wille und die Intention, das zuzulassen, und ist die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass das überhaupt funktionieren kann. Also ich muss schon wollen, über meine Ich-Grenzen hinauszugehen, sonst geht das nicht. Und da hilft die Zen-Praxis natürlich, aber ich befürchte, dass das nicht von alleine geht. Also dass es nicht geht, so in der Art, man sitzt lang genug und dann sind alle Probleme des Lebens gelöst. Also ich glaube, so funktioniert es nicht.
Absolut. Ich würde gern, weil wir auch schon ziemlich am Ende von unserer Sendezeit sind, noch ganz kurz auch die Telefonnummern durchgehen, unter denen sich die Hörer und Hörerinnen hier mit ins Gespräch einbringen können. Das wäre in Deutschland die Telefonnummer 030 30 80 61 88, in der Schweiz 031 528 09 88 und in Österreich 072 011 95 88. Der Konferenzraum hat eine eigene Nummer, die heißt 557 557 und dann 5557, gefolgt von der Raute-Taste. Und wenn Sie dann in diesem Konferenzraum sind, können Sie es noch mit der Tastenkombination Stern 9 zeigen, dass Sie sich auch zu Wort melden wollen. Falls Sie sich hier per Telefon ins Gespräch einbringen wollen, wir haben schon einige Fragen, die uns hier per E-Mail erreicht haben. Da möchte ich gern mit einer Frage einer Hörerin anfangen. Da schreibt eine Hörerin: Liebe Frau Barz, in der Beschreibung zu dieser Sendung wurde erwähnt, dass Sie sich auch mit der Anschauung der Völker Südamerikas auseinandergesetzt haben. Sehr rudimentär bin ich selber in Kontakt gekommen mit der Bewegung des Vivir Bien. In der Anschauung scheint die Orientierung auf die Gemeinschaft sehr grundsätzlich zu sein wobei die Gemeinschaft sehr groß verstanden wird. Sie umfasst die Gemeinschaft mit der Erde, mit den Tieren um uns herum und so weiter. Inwiefern sehen Sie darin einen Beitrag für ein gutes Leben? Sehen Sie darin eine Aktualität? Sehen Sie eine Wirkungsmöglichkeit dieser Bewegung?
Ja, natürlich sehe ich da eine Wirkungsmöglichkeit. Und ich glaube, dass diese Kosmovision, die diese Vivian-Bewegung entwickelt, tatsächlich längerfristig gesehen eine Orientierung sein sollte. Wenn ich sage sollte, ist das schon bereits eine Art von ethischem Imperativ, der da verknüpft ist, und die sagt auch, dass das in Wirklichkeit keineswegs so ist. Und ganz pragmatisch, faktisch muss man natürlich sagen, dass wenn man sich dann die konkrete Wirklichkeit anschaut, soweit ich das also mehr durch Berichte und Erzählungen als durch eigenes mitbekommen habe, dann ist es natürlich so, dass die Interessen in einem Dorf durchaus sehr unterschiedlich sein können, weil die einen wollen vielleicht eine Straße, weil sie sich davon was versprechen für den Verkauf ihrer Gemüse am Markt. Die anderen wollen keine Straße, weil sie fürchten um ihre Ruhe und Abgeschiedenheit. Die einen wollen Öl fördern, weil sie sich davon versprechen mehr Einnahmen. Die anderen wollen das nicht, weil ihnen andere Dinge wichtiger sind. Also diese Konflikte, die sind mit einer Kosmovision nicht aus der Welt geschafft. Und die gilt zu lösen. Und das ist die eigentliche Schwierigkeit und die Aufgabe dabei. Und da hilft, glaube ich, jede Form von Gleichmut, von echten Gleichmut wirklich sehr, weil mit Gleichmut natürlich Konflikte leichter zu lösen sind als ohne.
Können Sie kurz sagen, inwiefern diese Orientierung, diese lateinamerikanische Orientierung mit der Kosmovision der anderen Völker zu tun hat? Und warum ist das wichtig und relevant? Was ist da für uns spannend?
Naja, also erstens ist das die Kosmovision der anderen Völker. Und zum Zweiten ist es für uns spannend, weil das einfach eine Vision ist, die uns seit langem abhanden gekommen ist. Wir trennen die Welt sehr genau in verschiedene Faktoren und Bereiche. Wenn wir von der Natur sprechen, ein ganz klares Beispiel, wenn Kinder mögen viel von der Natur sprechen, aber in Wirklichkeit, wenn sie dann eine Spinne sehen oder einen Regenwurm, dann sind sie öfter mal geschockt. Das können auch Erwachsene. Das heißt, wir wissen wenig von den Realitäten der Natur. Und wir haben viel Naturverbundenheit einfach verloren, weil wir in den Städten leben. Wir leben längst nicht mehr in diesen Rhythmen. Das heißt, es ist wirklich eine Kosmovision, etwas, woran man sich orientieren kann, um zu schauen, ob man sein Leben in diese Richtung bewegen kann. Als Weltanschauung 1:1 zu übertragen, wenn man das macht, dann müsste man wahrscheinlich müsste man sein Leben sehr grundlegend ändern und wahrscheinlich auf eine ganze Menge von Dingen sofort verzichten, bis sich dann herausstellt, wie sie auf eine andere Weise vielleicht wiederkommen können. Also ich denke mal, es ist wirklich ein Orientierungswissen und eine Orientierungsgröße, aber nicht etwas, woran ich jetzt sozusagen, es ist keine Faktenbeschreibung.
Eine weitere Frage von einem Hörer geht in eine andere Richtung. Der Hörer schreibt: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Mich würde noch sehr interessieren, woher die notwendige Ethik in der Mystik genommen wird. Weil Mystik sich ja offensichtlich in den Dienst von unethischen Handlungen und Positionen stellen kann. Woher kommt...
Ja. Naja, die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Die Ethik auch in der Mystik kommt aus der Ethik. Heißt, es gibt nicht eine extra Ethik für Mystik, sondern ethische Dimensionen sind ethische Dimensionen. Das heißt, die goldene Regel oder der kategorische Imperativ gilt für Mystiker und Nicht-Mystiker. Es kann sein, dass Mystiker das noch tiefer sehen, aber wenn Mystiker beginnen, Menschen zu verletzen, dann verletzen sie Menschen, und das heißt, das ist unethisch, weil das mindestens mal der goldenen Regel widerspricht, wenn nicht sonst was. Also ich denke, da muss man einfach, die Frage ist gut, weil sie zeigt, dass Mystik per se nicht unbedingt bedeutet, dass ich ethisch handle. Ich meine, Das lässt sich in der christlichen Tradition sehen, das lässt sich in der buddhistischen Tradition sehen, das lässt sich bei den Hindus sehen, das lässt sich überall sehen. Wenn das eine spezielle Dimension ist, die sich eröffnet, aber das heißt jetzt nicht, dass das die einzige ist, die für das Menschsein relevant ist, sondern es ist einfach eine Fundierung, die das Menschsein tiefer werden lässt, aber den Rest des Menschseins natürlich bedingt, das heißt aber auch die Ethik. Eben, es geht um Sehen, Urteilen, Handeln, aber davor geht es um dieses sich einlassen auf die Tiefe. Und dann das verändert dann vielleicht das, aber es heißt nicht, dass die Ethik damit außer Kraft gesetzt wird, was ja gelegentlich vermutet wird.
Aber verändert Mystik nicht genau dadurch Ethik, indem es dem Leben Tiefe gibt?
Ich glaube nicht, dass die ethischen Forderungen deswegen sich verändern. Die Praxis kann sich verändern, weil ich vielleicht dann, man kann das ganz banal sagen, Mystik berechtigt mich, Mystik jemanden umzubringen. Nein. Und damit ist einmal schon die Grenze gezogen. Ne? Und dann ist die Frage, wenn ich also meinen Nachbarn nicht umbringe, wie gehe ich dann mit ihm um? Gehe ich mit ihm freundlich um? Gehe ich mit ihm liebevoll um? Gehe ich mit ihm mitfühlend um? Gehe ich mit ihm hilfreich um? Oder schaue ich ihn nicht an? So. Also das sind ganz, ganz einfache Dinge, glaube ich. Und Mystik gibt sozusagen dem Ganzen nochmal eine tiefere Färbung. Also vielleicht ein banaler Vergleich. Meine Großmutter pflegte zu sagen, sie kocht mit Butter und Liebe. Das habe ich als Kind irgendwie sehr komisch gefunden. In der Zwischenzeit habe ich irgendwie verstanden, dass tatsächlich ein Unterschied ist, ob jemand mit einer gewissen freundlichen Aufmerksamkeit kocht zum Beispiel, oder ob das einfach nur in den Topf geschmissen wird und dann und man achtet nicht weiter drauf. Also dass die Ausführung variiert dann vielleicht. Aber Mystik per se ist, man müsste sich dann auch fragen, was soll Mystik eigentlich wirklich sein? Nicht? Also das ist ja, sind Worte, die mittlerweile so inflationär gebraucht werden, dass ich manchmal mich wundere. Also bis dahin, dass man Mystiker als eine quasi Berufsbezeichnung verwendet. Also keiner der Mystiker der Großen hat je behauptet, dass er vom Beruf Mystiker ist. Das waren, ich weiß nicht, Mönche oder was immer auch, Schuster oder sonst was. Und das war halt einfach eine Dimension, die sie auch noch hatten.
Ohne jetzt in den verbleibenden Minuten die Frage klären zu wollen, was Mystik eigentlich ist, möchte ich trotzdem die Frage gerne umdrehen und sie so stellen, wenn es wirklich so ist, dass Mystik letztendlich keinen relevanten Einfluss auf die Frage eines ethischen guten Lebens hat, wozu dann Mystik?
Also die Frage stellt sich, glaube ich, so nicht, weil mystische Erfahrungen machen Menschen und nicht umgekehrt, ne? Also die Menschen machen nicht mystische Erfahrungen, sondern die Erfahrungen machen die Menschen. Und von daher ist das eine Erfahrung, die mein Leben formt, wenn sie mir passiert. Und das gibt dann meinem Leben schon eine spezielle Note, aber das heißt nicht, dass erstens nicht, dass jemand, der keine solchen Erfahrungen hat, ein schlechterer Mensch ist, möglicherweise sogar ein besserer. Und zum Zweiten ist so diese wogegen ich mich ein bisschen wehre, ist diese Glorifizierung von Mystik, dass das so Mystik und dann ist das Leben ein anderes. Ja. Das bezweifle ich, dass das so in dieser, das ist mehr eine idealistische, romantische Vorstellung. Mystische Erfahrungen sind sehr tiefe Erfahrungen, die können mir einen ganz neuen Blick auf die Welt geben. Aber wenn sie nicht da sind, sind sie nicht da. Ganz einfach. Also ich denke, es geht, glaube ich, wirklich darum, eben diese ganze Palette des Menschseins zu leben in allen Dimensionen. Und da gehört die Mystik grundlegend dazu. Aber die Mystik allein, das ist auch nicht ausreichend.
Frau Batz, wir sind auch am Ende unserer Senderzeit angelangt. Herzlichen Dank. Auch diese verschiedenen Aspekte von eben Spiritualität, Mystik, Ethik, aber auch Multikulturalität hier gemeinsam ins Gespräch zu bringen. Ich glaube, dass eine moderne Spiritualität und auch eine moderne Ethik genau diesen Dialog miteinander braucht. Und herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns mit uns dieses Gespräch zu führen.
Ja, vielen Dank. Es war ein interessanter Abend.
Dankeschön. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.